Kann man nicht leicht heben, eventuell rüber weg.
Einfach mal luppen.
Ja, willkommen und ein herzliches Hallo zur nächsten Runde. Einfach mal luppen. So heißt der Podcast von mir, Felix Groß, 29 Jahre alt, verheiratet, ein Kind. Und Toni Groß, mittlerweile schon in die Jahre gekommen mit 30 Jahren, drei Kindern und natürlich auch verheiratet. Und ja, was soll ich sagen? Es gibt schon wieder was zu feiern. Vorletzte Folge war es der Klassenerhalt mit meinem Verein Union Berlin. Dann die letzte Folge, die Geburt meines ersten Kindes. Ja, und jetzt hat natürlich auch Toni endlich mal seinen Beitrag hier geleistet und hat die spanische Meisterschaft gewonnen. Und dafür nehme ich mir mal den kleinen Moment und erhebe mich hier in meinem Wohnzimmer in Berlin und spende großen Applaus und gratuliere ganz herzlich auf diesem Wege. Und die Glückwünsche, die schicke ich heute nicht nach Madrid, sondern wohin, Toni?
Ja gut, natürlich auch erstmal von mir ein herzliches Willkommen an unsere treuen Zuhörer. Ich bin froh, dass ich auch mal einen Beitrag leisten konnte zu einer guten Podcast-Folge mit einem Erfolg. Ich habe allgemein das Gefühl, dass wir diesen Podcast zu einem guten Zeitpunkt gestartet haben, wenn es hier irgendwie alle zwei Wochen was zu feiern gibt. Aber um auf deine Frage zu antworten, ja, ich melde mich aus Köln. Jetzt wird wahrscheinlich der eine oder andere vielleicht denken, Köln, ja, was soll das denn? Die erste Erklärung ist, dass wir jetzt nach unserem letzten Spieltag, der ja gestern war, aufmerksame Zuhörer wissen ja, dass wir montags aufzeichnen, mittwochs dann erscheinen. Wie gesagt, wir haben gestern noch gespielt und haben jetzt 6 Tage frei bekommen bis kommenden Sonntag, bevor wir uns dann auf das Rückspiel gegen Manchester City vorbereiten. Und dementsprechend habe ich jetzt die Zeit genutzt, nach wirklich sehr, sehr langer Zeit durch Corona und so weiter mal wieder nach Deutschland zu reisen. Ich glaube, 8-9 Monate ist es her, dass ich nicht in Deutschland war. Und ich freue mich sehr. Und noch warum Köln ein bisschen zu erklären ist, dass das unser Deutschlandstandort ist und auch immer war. Wo das herkommt, ist auch recht schnell erklärt. Als ich damals von Bayern nach Leverkusen ausgeliehen war, 1,5 Jahre, haben wir eben in Köln gelebt, haben uns sehr, sehr wohl gefühlt hier. Und damals, als es dann eben von München nach Madrid ging, war dann so quasi eine Bedingung, ich stelle sie jetzt hier schlechter hin, meine Frau, als sie ist, quasi die Bedingung von ihr, dass wir aber wenigstens einen Deutschlandstandort behalten. Und das sollte dann eben in Köln sein.
Den Karneval, oder was?
Damals auch, ja. Heute nicht mehr, aber damals haben wir tatsächlich den einen oder anderen Karneval hier gefeiert. Wir hatten eine junge Mannschaft mit Leverkusen, die waren sehr feierlustig und da haben wir hier und da mal mitgemacht und haben Köln in dieser Zeit einfach irgendwie lieben gelernt dazu. Das weißt du genauso gut wie ich, ist unsere Berateragentur Sport Total ja auch in Köln ansässig. Da haben sich einige Freundschaften entwickelt und deswegen ist für uns Köln einfach ja Bezugsort in Deutschland Nummer 1. Und das benutzen wir jetzt einfach die 5 Tage, um ein bisschen hier zu sein. Und ich bin ehrlich gesagt extrem euphorisch heute. Und
schon
das
wieder.
Hat noch nicht mal was. Ja, und das hat das noch nicht mal was.
Schon. Was ist los?
Ja, pass auf. Und das hat noch nicht mal was mit deinem Intro zu tun, sprich der Meisterschaft, wo wir ja gleich noch Zeit haben, darüber zu sprechen, sondern das hat damit zu tun, dass ja heute meine Tochter Geburtstag hat. Amy wird 4. Also ein schöner Tag. Lassen wir sie hochleben natürlich.
Und dreimal hoch.
Das dreimal hoch. Viermal hoch.
Viermal.
Und okay. Und zweitens ist der Grund, dass wir jetzt über die letzten ja fast 3 Jahre hier ein neues Haus gebaut haben in Köln. Und
schon wieder
quasi
ein neues
heute
Haus.
Hier. Nein, nicht schon wieder. Das hat einfach nur lange gedauert.
Ach so.
Und deswegen bin ich sehr froh, heute den ersten Tag hier ja das Haus zu beziehen und zu beleben. Und ich sag dir, es ist ein Traum geworden. Also den Hauptteil an dieser Arbeit hat meine Frau gemacht. Ich habe es einfach bezahlt. Das ist eine tolle Kombination. Das ist eine tolle Kombination geworden.
Nein, braucht man ja auch für eine Woche im Jahr so ein Haus.
Absolut. Nein, also wirklich toll. Ich fühle mich sehr wohl und ich freue mich natürlich auch auf eine schöne Folge Podcast hier wieder mit dir. Das erste Mal eben hier aus meinem neuen Heim in Köln. Und ich freue mich auch schon, wenn du mich dann auch hier mal besuchen kommst mit deiner Familie.
Absolut. Das mache ich. Wird ja hoffentlich genug Platz da sein im Haus. Zimmer für einen Podcast hast du anscheinend auch gefunden.
Von daher passt es ja. Ich möchte nicht zu viel verraten, weil du mich ja auch dann immer direkt hier als hochnäsig darstellen willst, aber es ist einiges geboten, ja, ohne jetzt noch zu viel zu verraten.
Ja, das schaue ich mir dann mal persönlich an. Ja, aber erzähl doch mal hier, Meisterschaft Real. Jetzt mal zu dir persönlich, ist ja dein 26. Titel. Welcher Stellenwert oder welchem Stellenwert gibst du den Titel?
Ja, ein sehr großer, muss ich ehrlich gesagt sagen, weil A, ist es erst die zweite Meisterschaft mit Real. In ja jetzt 6 Jahren, das war so der Wettbewerb, mit dem wir uns irgendwie am schwersten getan haben, von der Konstanz her die letzten Jahre, da war uns
Barcelona...
Da
war langsam schon noch peinlich dann, ne? So
ja, es war mir unangenehm, ne? Aber da war Barcelona uns die letzten Jahre immer so einen Schritt voraus, das muss man ehrlich sagen, dafür waren wir ja meist die bessere Mannschaft in der Champions League mit dem besseren Ende. Aber vor der Saison war schon auch das große Ziel, endlich wieder Meister zu werden nach 3 Jahren. Und das hat man auch, glaube ich, gemerkt. Ich glaube nicht, dass wir 38 Spiele super gespielt haben. Das definitiv nicht. Das ist wahrscheinlich auch nicht möglich. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, die Mannschaft will unbedingt. Und speziell jetzt auch nach Corona war da wirklich so ein Geist, den man gemerkt hat in der Mannschaft, wo man gedacht hat, dieses Jahr unbedingt. Wir hatten auch das Gefühl, dass Barcelona nicht ganz so stark ist dieses Jahr. Und dass wenn wir es dieses Jahr nicht werden, ja, dann wird's schwierig. Und das hat man gemerkt. Wir haben, finde ich, als Team überragend gearbeitet und uns die Meisterschaft auch verdient. Und für mich hat das eben wirklich einen großen Stellenwert. A, weil es, wie eben gesagt, erst der zweite ist in den 6 Jahren hier. Und ja, B, auch nach der nicht so guten letzten Saison auch zu zeigen, ja, wir sind noch da, ne? Wir können das noch. Und ich glaube, wenn du in Spanien Meister wirst, dann hast du das auch nochmals bewiesen.
Absolut. Und ich denke, das war jetzt auch der seriöse Teil dazu. Und wir haben ja auch hier ein paar Rubriken und eine hatten wir noch gar nicht. Die würde ich gerne mal ins Leben rufen.
Gossip aus der Umkleide.
Die Stimme von unserem Opa, für diejenigen, die es noch nicht wissen, zu dem wir gleich auch noch mal kurz kommen. Ja, Gossip aus der Umkleide. Ich habe ja viel hier von Feiern von Union Berlin erzählt, was da so abging. Aber jetzt musst du einfach mal erzählen, wie lief die Feier nach eurem Sieg gegen Villarreal, wo ihr die Meisterschaft klar gemacht habt. Wie lief's da ab in der Kabine? Wie können wir uns das vorstellen?
Also ich, um es vorwegzunehmen, ich glaube, mit Union werden wir nicht mithalten können. Das wird schwierig. Es war schon emotional, also auch gerade so die letzten Minuten, ne? Es war ja, stand ja 2-1 bei uns und Villarreal hat am Ende ja noch wirklich 2 gute Chancen auf den Ausgleich gehabt. Bei Barcelona stand es lange 1-1, wenn die dann noch ein Tor gemacht hätten, dann wäre das zumindest mal auf den letzten Spieltag vertagt. Von daher war schon noch ein bisschen unruhig und dementsprechend war es dann, als vorbei war, natürlich sehr emotional. Man merkt natürlich bei der Feier dann irgendwie auf dem Platz, dass es in einem Stadion mit 80.000 Leuten schon irgendwie nochmal cooler wäre und emotionaler. Wenn man das kennt von den Champions League Feiern, dass man dann irgendwie dann auch noch die Runden im Stadion läuft und da 80.000 Leute stehen und jetzt guckst du eben so auf die Gegengerade und da stehen so 2 Ordner und klatschen dir zu, dann fehlt natürlich was. Und Real hat ja vorher auch schon gesagt, dass sie natürlich irgendwie aufgrund der ganzen Situation auch keine offiziellen Feiern. Normalerweise fahren wir immer an so einen Brunnen im Zentrum von Madrid, wo dann eben hunderttausende Fans auf uns warten, mit denen gefeiert wird, dass das eben im Falle der Meisterschaft nicht stattfindet, einfach aufgrund der ganzen Situation. Das muss man jetzt aktuell nicht weiter erklären und ist da eben auch natürlich so ein bisschen vorbildlich vorweggegangen. Aber trotzdem war es emotional, auch in der Kabine. Du hast allen angemerkt, irgendwie, dass da irgendwie auch so eine Last abgefallen ist, ja, immer dieses, okay, in der Liga ist Barcelona einen Schritt voraus und das haben wir eben gezeigt, dass es nicht so ist. Und ich fand, es gab dann nach dem Spiel, gab's dann noch ein Essen, was organisiert wurde, alles so ein bisschen intern, ne? Also irgendwie alles dem Jahr so angepasst, weil ja alles irgendwie so ein bisschen außergewöhnlich ist. Wir haben dann eben nicht mit Fans gefeiert im Vergleich zu euch, ja, und da hat man ja auch dann bei euch dann gesehen, was dabei rauskommt. Da kommen dann 6 Anzeigen oder so. Ach nee, 2. 6 wurden 2. Untersucht, wo
6 wurden fallen gelassen.
Ja, ich weiß auch, welche fallen gelassen wurden. Naja, bei uns war es, es gab dann halt noch zusammen so ein Mannschaftsessen und da wurde dann natürlich auch ein bisschen gesungen und gefeiert und alles. Was allerdings irgendwie auch so ein bisschen unemotional war, irgendwie war dann, weil irgendwie klar war, nächsten Tag musst du dann, war dann irgendwie doch wieder Training und Corona-Test, weil immer Corona-Test ist 2 Tage vorm Spiel und das nächste Spiel war eben schon wieder 2 Tage später, ob wir wollten oder nicht. Das hat das alles schon so ein bisschen gebremst, aber dadurch, du kennst mich ja,
sieht man auch einen Unterschied in der Qualität, ne? Ich meine, wir haben hier den Klassenerhalt so gefeiert, dass wir am nächsten Tag gar kein Training möglich war. Von daher, da könnt ihr, glaube ich, auch noch einiges lernen. Ne, also, das verstehe ich nicht.
Ich habe es ja angekündigt, dass es nicht so gut wahrscheinlich war wie bei Union, aber wir werden
aber schauen, gab's aber trotzdem jemanden, der auch so dann richtig besoffen war oder so, gibt's das da bei euch auch? Und wer vor allen Dingen?
Gibt's grundsätzlich, definitiv, nur dieses Mal habe ich keinen mitbekommen. Also da beim Essen, so schnell hat's keiner geschafft, aber es gibt da grundsätzlich mit Sicherheit, also bei von den letzten Feiern, da ist dann schon auch die halbe Mannschaft, da wäre es dann wirklich auch schwierig geworden, am nächsten Tag zu trainieren. Also da können einige, glaube ich, könnten auch bei Union spielen, sag ich's mal so.
Ja. Aber du hast das Essen angesprochen, da hast du ja auch ein Bild gepostet mit dem Beitrag Champions Dinner. Da gab es ja mal so einen Burger aus der Tiefkühltruhe und Pommes, so wie es aussah. Ja. Sind das auch Sparmaßnahmen wegen Corona? Also, dass da jetzt auch bei Regal keinen Goldsteak mehr gibt? Oder was war da der Hintergrund für so einen Burger?
Corona hat überall seine Auswirkungen. Und das muss auch Real jetzt feststellen, dass da eben nur noch Burger mit Pommes gibt. Nein, das war quasi, ja, mein Alkohol, wenn man so will. Also ich habe mir da dann halt, wie gesagt, das war auch schon der zweite, den ich da gepostet hatte, nachdem ich da so ein bisschen rumgesurft bin im Internet und gesehen habe, dass natürlich viele wieder ihre Spielfotos und so. Da habe ich gedacht, ja komm, das ist doch ein schönes Foto hier, was hier vor mir liegt. So ein richtig vor Fett triefender Burger mit ein paar Pommes und Ketchup. Und ich habe auch noch 3 Cola dazu getrunken, das als Zusatz.
Das war so eine Riesenparty. War doch eine Mordsparty dann.
Ja, ich habe es mir richtig 2 schön
Burger hast du gemacht. Gegönnt.
Richtig schön gerannt. Den zweiten habe ich nicht mal geschafft.
Ja, siehst du. Naja. Aber um nochmal auf das Spiel zurückzukommen, da war ja eine Szene, da gab es ja Elfmeter. Und für diejenigen, die es nicht gesehen haben, Sergio Ramos ist zum Elfmeter angetreten, hat diesen aber nicht geschossen, sondern quergelegt auf Karim Benzema, der ihn dann reingemacht hat. Das hat nicht gezählt, glaube ich, weil er zu früh reingelaufen ist. Habt ihr das vorher trainiert? Wusstest du davon oder war da so eine Aktion, wo nur die beiden von wussten?
Also ich wusste davon nichts. Wir haben das auch nicht trainiert. Gut. Das muss denen
das auch nicht mehr nachgefragt.
Habe ich auch nicht mal nachgefragt. Also hätte man wahrscheinlich nochmal nachgefragt. Ich kannte die Regel beispielsweise auch nicht, dass wenn der da drin war, dass der wiederholt werden darf. Ich glaube, die aus dem Schiedsrichter kannte die keiner. Gut, dass die so ist, weil ich hätte jetzt eigentlich gedacht, okay, wenn der falsch ausgeführt ist, dann ja, falsch einfach, ne? Kein Tor und irgendwie Freistoß wieder Real. Dann hätte ich dann doch wahrscheinlich nochmal nachgefragt, was die Idee sollte. So ist es dann irgendwie noch gut gegangen. Und ich glaube einfach, vielleicht war so ein bisschen die Idee, Benzema war ja noch so ein bisschen im Kampf um die Torjägerkanone unterwegs und da ihm noch ein Tor zu schenken, er hat er dann auch den Elfmeter danach geschossen, was ja eigentlich auch Ramos macht im Normalfall. Deswegen, also ich wusste davon nichts,
er ist ja normalerweise nicht
trainiert drin. Normal lupt er den, ja. Auch er scheint Podcasts hören. Auf Deutsch. Naja. Ja. Nein, aber wie gesagt, ich wusste davon nichts und die Idee ist ja auch grundsätzlich nicht so schlecht, wenn es klappt.
Ja, rechnet da keiner mit, ne? Aber gerade in so einem entscheidenden Spiel kann man mal machen, ne?
Ja, ne? Cojones.
Naja, na klar.
Ist das Stichwort. Ja, nein, also das war wirklich wieder eine erfolgreiche Zeit und jetzt freue ich mich allerdings auch auf die ja, auf ein bisschen Ruhe, weil das war schon jetzt auch 5-6 Wochen jeden alle 3-4 Tage spielen. Das war schon viel und natürlich irgendwie mit dem Ziel Meisterschaft und dementsprechend merkst du vielleicht die Anstrengung manchmal auch gar nicht. Aber wenn es dann geschafft ist, dann bist du irgendwie schon kaputt am Ende. Und jetzt ist auch mal gut, etwas durchzupusten. Was macht denn dein Urlauber-Dasein?
Jo, ich genieße es. Also natürlich jetzt die letzten 2 Wochen mit Kind. Ne, das ist natürlich ein bisschen was anderes, aber ich kann schon sagen, so Windeln wechseln, das klappt im Schlaf. Ne? Man muss es ja auch, weil es ja auch oft nachts gemacht werden muss, aber bis jetzt ist es eigentlich ziemlich entspannt. Die Kleine schläft viel und ich kann echt sagen, also wenn du dein eigenes Kind so auf der Brust hast und das schläft, das ist schon unbeschreiblich so. Das ist das schönste Gefühl, glaube ich, was man haben kann. Und deswegen habe ich diese letzten 2 Wochen hier zu Hause sehr genossen. Ja, also ich kann nicht sagen, was ich vorher gemacht habe oder warum ich es nicht schon früher gemacht habe, weil es ist echt echt wunderschön mit dem kleinen Kind und das jetzt wachsen zu sehen.
Also und, wenn sie viel schläft, hast du noch keinen Schlafmangel?
Nee, also ich bin wirklich vom Schlaf her nachts, wie gesagt, vielleicht 1-2 Mal Windeln wechseln, aber das ist schnell gemacht und dann schlafe ich auch relativ schnell wieder ein. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Aber du wirst mir jetzt auch sagen, das kommt bestimmt noch.
Ja, du bist auch noch euphorisiert. Das kommt noch. Mach dir keine Sorgen. Wir werden uns hier ja immer wieder mal kurz schließen und da werden wir schon irgendwann auch noch hören, wie kaputt du bist. Da freue ich mich schon sehr drauf.
Das ob es dann vom Kind sein oder vom Fußball dann wieder, das sei mal dahingestellt. Aber gut, dass ich es anspreche. Kind und Fußball, da hast du ja auch jetzt jahrelange Erfahrung und da hätte ich auch nochmal so eine Frage unter Brüdern, oder wo du mir vielleicht auch mal so einen Tipp geben kannst.
Immer doch.
Was ich dich immer schon mal fragen wollte.
Was dich immer schon mal fragen wollte oder was ich dich seit 2 Wochen fragen will. ich meine, du hast 3 Kinder, hast es jetzt lange erlebt. Wie hast du da den Ablauf, sag ich mal, wenn du in der Saison eine normale Spielwoche, hast du es da so, dass du 1-2 Tage vorm Spiel dann in einen anderen Raum schläfst, damit du dann nicht die Nachtschichten machen musst, damit du genug Kraft fürs Spiel hast? Oder machst du auch in der Nacht vorm Spiel dann noch, kümmerst dich ums Kind, wenn es wach ist oder Windeln wechselt oder sonstiges? Hast du da einen genauen Ablauf?
Ja, man muss ein bisschen unterscheiden, ne, wie viele Kinder man zu welchem Zeitpunkt hat. Also früher, als nur Leon da war, kann ich mich daran erinnern, dass ich immer die erste Schicht gemacht habe mit Leon, die erste Nachtschicht quasi. Und das kam mir auch ganz gelegen, weil ich habe früher immer nachts noch NBA geschaut. Dallas Mavericks, ganz klar, mit Dirk noch damals. Und das war für mich immer so ein Highlight und das hat mich eh wach gehalten. Also das war so, dass ich das auch dann gern gemacht habe mit dem Leon, weil ich eh wach war, weil ich eh Dallas gucken wollte. Und sobald das Dallas-Spiel vorbei war, habe ich ihn dann quasi übergeben, dass ich dann selbst schlafen konnte. Aber jetzt ist es natürlich irgendwie was anderes mit 3 Kids, weil damals nur mit Leon hast du natürlich schon so am Tag auch noch ein paar Ruhephasen, ne? Weil dann hat ihn mal jemand anders, hat ihn Jesse mal. Jetzt mit den 3 hast du einfach immer zu tun. Also das mit dem nachts Dallas gucken, das hat sich erledigt, weil es geht einfach nicht mehr. Also du hast ja vorhin angesprochen, ich bin ja jetzt auch schon 30. Dazu dann die 3 Kinder mit ganzen Tag was zu tun und nebenher noch ein bisschen Fußball spielen, geht's dann einfach nicht mehr, sag ich mal, da nachts noch irgendwie groß wach zu bleiben. Was es aber nach wie vor macht, ist, wenn der Finn jetzt beispielsweise unruhig ist oder so, dann trage ich ihn meist schon noch ein bisschen durch die Gegend, dass er einschläft. Aber die Nacht vorm Spiel, speziell vorm Spiel, die schlafe ich jetzt mittlerweile, weil sonst kriegst du das auch echt nicht mal aufgeholt und kriegst es auch körperlich dann bei dem Rhythmus, den wir jetzt haben, von den Spielen einfach nicht hin auf Dauer. Also das ist so ein bisschen mein Weg, dass ich eigentlich alles mache, Tag, Nacht, was auch immer. Bis aber dann die Nacht vorm Spiel, die dann schon wichtig ist, irgendwie auch gut, ja, 8-9 Stunden zu schlafen, das brauche ich dann, um dann auch wirklich die Leistung zu bringen mittlerweile. Also es ist jetzt nicht so, zum Beispiel zuletzt, da haben wir ja fast immer 22 Uhr gespielt. Da habe ich dann meist so, weiß ich, bis um 9 geschlafen morgens. Dann war ich meist noch, weil der Leon jetzt ja immer beim Fußballcamp war im Sommer jetzt, die letzten 3-4 Wochen. Da war ich mit ihm vormittags immer noch beim Fußballcamp und bin dann mittags zur Mannschaft gefahren. Wir haben uns meist immer so gegen 14 Uhr getroffen. Und dann habe ich nachmittags nochmal so einen Mittagsschlaf gemacht. Und dann hat das auch gereicht, um abends um 10 fit zu sein.
Um Meister zu werden, hat das gereicht.
Hat gereicht, um Meister zu werden. Das ein oder andere Mal habe ich am Vormittag dann auch noch da beim Leon mitgespielt mit den Jungs.
Na klar, leichtes Anschwitzen ist also wichtig.
Genau, leichtes Warmmachen. Wobei Anschwitzen immer dritt aktuell auch einfach reicht, sich vor die Tür zu stellen. Aber ich habe dann noch, Leon freut sich, wenn ich immer ein bisschen mitspiele. Dann habe ich das ab und zu noch gemacht und bin dann zur Mannschaft und habe dann abends richtig gespielt. Also allgemein würde ich sagen, mach dir jetzt mit einem Kind noch keine Gedanken. Ich glaube, das kriegst du kräftemäßig hin, wenn du dann wieder bei einem Verein unter Vertrag stehst. allerdings, wenn es dann mehr werden, ne, dann
ein leichter Seitenhieb,
auch eine versteckte Frage, wenn du es gemerkt hast.
Ja, erzähl mal weiter.
Nein, also, aber mittlerweile bei mehreren Kindern würde ich dann schon, wenn du den Anspruch hast, weiter gut Fußball zu spielen mit viel Kraft, dann schon auch zumindest den Tipp geben, dir die Nacht davor zu nehmen und durchzuschlafen. Das wird dir helfen, glaub mir.
Ja, das werde ich auch machen, weil ich habe immer schon viel Schlaf gebraucht und dann werde ich das einfach mal zwei Tage vorm Spiel durchziehen. Ich habe jetzt gehofft, dass du mir auch so 3 Tage vorm Spiel sagst, dann habe ich auch ein Argument meiner Frau gegenüber, dass ich dann die Nacht da schlafen kann. Aber das kriege ich schon noch hin. Soll ich jetzt noch auf deine versteckte Frage da antworten oder lassen wir das jetzt, übergehen wir das einfach?
Das darfst du entscheiden. Wenn du es hättest übergehen wollen, hättest du es jetzt allerdings nicht mehr ansprechen dürfen. Von daher musst du jetzt, glaube ich, darauf antworten.
Das ist richtig, aber du hast ja schon gesagt, wenn ich dann wieder einen Verein habe, das heißt, der aktuelle Stand ist, ich bin weiterhin vereins- und arbeitslos, also vereinslos, ein bisschen arbeiten tue ich.
Ist denn das Arbeitslosengeld schon gekommen?
Nee, ich habe das einfach auch zu spät beantragt, ehrlich gesagt. Weil ich ja immer davon überzeugt war, dass es relativ schnell geht und von daher hat sich jetzt an der Situation für mich nichts geändert. Wie gesagt, bin noch vereinslos. Es ist auch nichts entschieden und man weiß ja, es kann im Fußball manchmal ganz schnell gehen, es kann aber auch noch ein bisschen länger dauern. Und ich habe aber Geduld, ich habe hier meine Familie zu Hause, wo ich mich kümmern kann, wo ich sehr glücklich und zufrieden bin und das andere kommt alles, sage ich jetzt mal so.
Was meinst du, woran das allgemein hängt?
Ja, wenn man es allgemein beobachtet, dann sieht man, dass ja sowieso auf dem Transfermarkt nicht viel passiert durch die Corona-Geschichte und dadurch,
du bist der Dominostein, der ins Rollen gebracht werden muss.
Du musst damit anfangen. Den europäischen Transfermarkt bringe ich dann irgendwann ins Rollen.
Ja, mit einem ablösefreien Wechsel. Wir denken die, der ist vom Markt. Junge.
Der ist ja nicht mal beim Verein.
Ja.
Naja. Nein, okay, aber man sieht ja, dass relativ wenig passiert auf dem Transfermarkt. Und ich meine, der Transfermarkt ist bis Anfang Oktober offen. Das heißt, da werden sich auch noch viele Spieler, aber auch Vereine noch Zeit lassen mit ihren Entscheidungen. Und deswegen passiert da relativ wenig zurzeit. Und ich bin aber auch sehr geduldig und bin, wie du es gesagt hast, bin auch überzeugt, dass ich da eine gute Lösung finde. Ob es dann hier in Berlin weiter ist, was ja auch für mich eine gute Sache wäre, oder woanders, das wird man dann sehen.
Boah, das ist ja fast eine Kategorie mit ruhig bleiben, mit Felix Groß ist das ja fast wert. Ja,
aber die habe ich nicht.
Gibt's hier nicht. Sehr gut.
Aber wir haben noch was zu feiern, ne? Oder wir hatten was zu feiern.
Wir hatten was.
Auch die letzten Tage. Das ist absolut ja der Feier-Podcast hier.
Absolut. Dann sag du mal jetzt.
Ja, die Legende dieses Podcasts eigentlich hatte Geburtstag, ist 85 Jahre geworden. Unser Opa. Am 17. Juli.
Das ist stattlich.
Und dadurch, dass Opa ja auch jede Folge unseres Zitat unserer Mutter dieses Podcasts hört, könnten wir auf diesem Wege auch nochmal herzlich gratulieren, oder?
Absolut. Ich hoffe, auch die Mutter hat den Seitenhieb gehört. ja, natürlich. Also er ist ja nicht nur Namensgeber dieses Podcasts, sondern wie von uns ja auch öfters schon angesprochen, eine Legende. Und 85 Jahre ist ein absoluter Grund zu feiern. Und ich weiß noch, wir haben ja zusammengelegt als Cousins und sein Geschenk war irgendein kabelloser Rasenmäher, oder? Nach 50 Jahren oder so. Weißt du das?
Ja, ja.
Weißt du davon was?
Nee, ich habe nur das Geld überwiesen. Wofür war egal. Genau. Nein, natürlich. So ein Akkurasenmäher hat er bekommen. Deswegen muss er da nicht mit dem Kabel mehr rumhantieren. Das habe ich übrigens hier zu Hause gemacht. Ne, ich habe ja jetzt auch hier ein bisschen Zeit und habe jetzt vor ein paar Tagen Rasen gemäht und mein Akkurasenmäher ist das Akku kaputt gegangen und ich habe noch vom Vermieter hier so einen alten Rasenmäher stehen gehabt mit Kabel. Da habe ich mich hier gequält. Mit diesem
Kabel. Ja, so bleibst du wenigstens fit für deinen neuen Verein.
Ja, aber das nur am Rande. Opa, 85 Jahre alt. Opa, nochmal herzlichen Glückwunsch, wenn du das hörst.
Großartig. Er hört das.
Großartige Leistung.
Die Mutter hat gesagt. Und
er war ja auch ein paar Tage vor seinem Geburtstag. Jetzt war er ja bei dir zu Besuch in Madrid, ne?
Das ist richtig. Also es war wirklich ein paar Tage, oder er war 5 Tage da, mit unseren Eltern natürlich, nicht zu vergessen. Und ist dann, glaube ich, 2 Tage vor seinem Geburtstag wieder zurückgereist nach Rostock, beziehungsweise dann nach Greifswald. Und es war wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit. Und da müssen wir vielleicht einmal unseren Hörern, beziehungsweise auch denen, die meine Doku gesehen haben, vielleicht so ein bisschen aktualisieren, denn viele werden sich wahrscheinlich fragen, warum sprecht ihr von Opa war zu Gast in Madrid? Da waren doch Oma und Opa waren doch die Helden auf der Terrasse. Dazu müssen wir leider sagen, dass unsere Oma vor knapp 2 Monaten verstorben ist. Das war natürlich eine schwierige Zeit für uns alle, aber natürlich auch speziell für Opa. Und umso stolzer bin ich, wenn ich ihn jetzt in Madrid gesehen habe, wie er gekommen ist, wie er drauf ist, wie er positiv ist, wie er sich gefreut hat, bei uns zu sein. Und es war auch sehr, sehr schön, ihn auch nach langer Zeit und vor allem nach dieser schweren Zeit so zu sehen. Und Opa ist nicht unterzukriegen. Ja, er findet sich jetzt mit 85 nochmal neu mit seinem kabellosen Rasenmäher. Er hat original bei uns gesagt, bei dem anderen mit dem Kabel, da ist er immer drauf gepaart. So, also man muss jetzt vielleicht mal paaren. Ich weiß nicht, ist das so gebräuchlich oder sagt nur er das? Jedenfalls, also draufgetreten halt. Ne? Ja, halt draufgetreten halt. Aber Opa hat drauf gepaart immer. Deswegen sagt er, super Ding jetzt. Und nein, es war ganz, ganz schön, ihn zu sehen. Wie gesagt, nach einer ganz, ganz langen Zeit. Und es ist einfach so erstaunlich zu sehen, wie fit Opa ist, ja, mit seinen jetzt ja 85. Also wir haben da bei uns.
Ihr habt mal Fußball gespielt, auch, hast du gesagt, ne?
Wir haben Fußball gespielt, 3 gegen 3, ja. Und ich gegen Opa, was natürlich nicht einfach war, nicht einfach zu verteidigen, ich habe mir das hier extra aufgeschrieben. Er hat das Spiel verloren, hat aber 3 Tore gemacht. Einen hat er mit der Pike in den Winkel geschweißt. Das weiß ich auch noch. Ja, da konnte die Mutter, ja, die bei mir im Team war, nichts machen. Und am Ende, und das war mein Highlight, denn unter anderem war unser Vater bei ihm im Team, hat er dann auch schonungslos Kritik geübt, ne, nach dem Spiel. Da hat er beispielsweise gesagt, dass von seinen Teamkollegen, von denen kam ja auch nichts. Ne, also da war er quasi das Zugpferd und war nicht zufrieden mit seinen Teamkollegen.
Ja gut, so macht man das als Führungsspieler, das ist ja klar, ne, aber, also 3 Tore, ja, kann man, 3 Tore drin macht, kann man quasi von einem lupenreinen Hattrick sprechen, oder?
quasi. Richtig. Nein, aber allgemein war es wirklich sehr, sehr schön. Hat er auch eine schöne Abwechslung gehabt. War mit den Kids im Pool und so weiter. Also es war sehr, sehr schön und ich hoffe, dass wir ihn bald natürlich wiedersehen. Und natürlich habe ich ihm dann auch noch, er ist ja immer sehr, sehr aktiv in seinem Garten zu Hause, wo er dann natürlich alles umbuddelt und den pflegt.
Er kann ja nicht stillsitzen.
Kann ich stillsetzen und da habe ich ihm natürlich dann auch noch irgendwie wieder gewisse Kleidung mitgebracht. Ich werde mir natürlich irgendwie das Okay von ihm holen, aber ich werde da auch nochmal Begleitmaterial posten und man muss sagen, da sieht man übrigens auch den neuen kabellosen Rasenmäher und hat aber auch schon das Real-Shirt an und es sitzt und passt. wie angegossen. Und nochmal von dieser Stelle hier, Opa, wir sind stolz auf dich und weiter
so. Absolut,
absolut. Aktuelles Quatsch. Aktuelles.
Junge, Junge. Aktuelles heißt die nächste Rubrik und jetzt wechseln wir ein bisschen mal das Thema. Und zwar, es ist ja jetzt fast jedem bekannt geworden, in dieser Woche hat mein ehemaliger Nationalmannschaftskollege André Schürrle seine Karriere beendet mit 29 und hat da ja so einige seiner Erfahrungen oder Gefühle im Laufe seiner Karriere beschrieben, die ihn vielleicht auch so ein bisschen dazu gebracht haben zu dieser Entscheidung. Also erstmal vorneweg muss ich sagen, habe ich großen Respekt vor der Entscheidung, weil ich ihn auch kenne. Also er ist wirklich ein Top-Charakter. Sehr gerne mit ihm zusammengespielt und haben uns auch wirklich gut verstanden und ist wirklich ein guter, wirklich richtig guter Junge. Zudem kann man ja wahrscheinlich auch sagen, okay, mit 29, er hätte mit Sicherheit noch irgendwie einen Verein gefunden, wo man jetzt vielleicht, wenn man ein bisschen egoistischer wäre, als er es ist, wo man sagt, okay, man nimmt irgendwie das Geld noch mit und spielt dann halt noch irgendwo, aber das hat er nicht getan. Und ich habe mir auch seine Aussagen so ein bisschen angeguckt, weil es natürlich auch manchmal interessant ist, so ein bisschen zu hören, wie andere es fühlen, ja, wie andere Aktive es fühlen. Er hat ja immerhin auch bei wirklich großen Vereinen gespielt, ja, unter anderem Leverkusen, Dortmund oder auch Chelsea. Und wenn man selbst aktiv ist, so wie ich, und es ist dann schon interessant zu hören, wie das auch andere manchmal so ein bisschen wahrnehmen. Ich lese mal ein, zwei Zitate von ihm vor und dann können wir ja mal ein bisschen kurz darüber reden oder auch wie du das siehst.
Sehr gerne.
Das erste wäre, in dem Geschäft, wo nur die Leistung auf dem Platz zählt, in dem Verletzlichkeit und Schwäche zu keinem Zeitpunkt existieren dürfen. Das zweite, offen und ehrlich über Dinge zu sprechen, das ist in meiner Branche ja unmöglich. Man muss ja immer eine gewisse Rolle spielen, um in dem Business zu überleben, sonst verlierst du deinen Job und bekommst auch keinen neuen mehr. Wie siehst du das? Wie stehst du zu solchen Aussagen?
Die treffen es beide auf den Punkt, muss ich sagen. Jetzt mal die zweite zu nehmen. Wenn du immer ehrlich bist, hast du keine lange Haltbarkeit in dem Geschäft, weil du dann einfach als schwieriger Charakter wahrgenommen wirst, weil das Probleme erzeugen würde und das will man nicht. Ich glaube, dass wenn du immer ehrlich bist, in diesem Geschäft haben da viele Leute ein Problem mit, weil jeder dann so ein bisschen nur auf sich selbst schaut und sich dann auch angegriffen fühlt und keiner will irgendwo als negativ dargestellt werden. Und das wäre nun mal so, wenn du immer ehrlich bist, weil es läuft ja nicht immer alles richtig und alles gut. Und auch von der menschlichen Seite her läuft da ganz viel verkehrt im Fußball. Viele Charaktere unterwegs, die zweifelhaft sind. Wenn so viel Geld im Umlauf ist, das verändert den Menschen auch. Und da bleiben die wenigsten sie selbst. Und da ist Ehrlichkeit nicht immer gefragt. Und genauso ist es mit der Verletzlichkeit. Und du darfst wirklich keine Schwäche zeigen, weil dann ist sofort der Nächste da und du bist ganz schnell weg vom Fenster. Du kannst dir da nicht erlauben, irgendwo auch nur ein bisschen nachzulassen. Deswegen sage ich, es geht zu viel ums Geschäft und das Menschliche wird immer mehr in den Hintergrund gerückt. Und das ist auch eine Sache, die mich extrem stört und wo ich ihn absolut nachvollziehen kann und auch absolut die Aussagen so unterschreiben kann.
Ja, ich glaube halt einfach auch, dass ein großer Punkt, glaube ich, dazu ist, dass es einfach keine wirkliche Kritikfähigkeit mehr gibt heute. Also wenn du wirklich dann mal ehrlich bist und da würde ich alle mit einschließen, ne? Egal ob Trainer, Spieler oder auch sonst wo wer was zu sagen hat. Ich habe das Gefühl, dass einfach diese Kritikfähigkeit nicht mehr da ist. Und sobald irgendjemand so ein bisschen aus der Reihe tanzt, der auch dann vielleicht mal was Kritisches sagt oder dann, so wie er es sagt, dann einfach mal offen und ehrlich was anspricht, dann bist du der am Ende die Probleme hat. Auch wenn man, alle außen wünschen sich ja solche Typen oft, aber es ist einfach schwierig, ja. Ich persönlich versuche immer, ehrlich gesagt, auch in Interviews und so weiter, immer meine ehrliche Meinung zu geben. Natürlich vielleicht nicht in der Sprache, die man außerhalb der Interviews benutzt, denn wir brauchen uns alle nichts vormachen. Jeder, ausnahmslos jeder, spricht ja anders, wenn die Kamera aus ist, als wenn sie an ist. Nur gibt's dann noch die einen, die wirklich alles, ja, runterrattern, so wie auswendig gelernt, oder die dann zumindest noch das ehrlich verpacken. Und trotzdem glaube ich, dass, wie gesagt, allgemein Kritikfähigkeit da schon eine Rolle spielt, indem viele das eben nicht mehr sind und dementsprechend auch Charaktere, die dann mal was Ehrliches, Unangenehmes sagen, dann immer größere Schwierigkeiten haben. Und das Zweite ist, dass mit der Schwäche, dass die nicht existieren darf, das glaube ich eben auch, weil das natürlich heutzutage ist so ein Leistungsgedanke bei jedem, weil einfach auch jeder heutzutage unter so einem extremen Erfolgsdruck steht, ja, und da spreche ich natürlich auch wieder von den Leuten in der Verantwortung. Und wenn dann wirklich jemand da ist, der in dem Augenblick vielleicht eine Schwäche hat oder nicht ganz auf der Höhe ist, wird es immer schwieriger, denjenigen auf Deutsch gesagt mitzuziehen, weil einfach jeder selbst diesen Erfolgsdruck hat, um selbst seinen Job zu behalten. Und dementsprechend wird es immer schwieriger, dann auch denen mal dann einfach mal eine Zeit zu geben oder wieder aufzubauen, sondern dann bist du, und das ist natürlich speziell im großen Verein, nochmal extremer, wird es dann einfach schwer, und es ist natürlich auch manchmal schade, und natürlich ist es allgemein auch eine Charakterfrage, finde ich. Wie nimmst du solche Situationen an? Er sagt zum Beispiel auch, nach der WM hat er nur 19 Tage Urlaub gehabt und musste dann bei Chelsea wieder loslegen. Ich habe mich drei bis vier Wochen pushen können, aber dann bin ich ins tiefste Loch gefallen, das es gibt. Ich wollte nicht mehr Fußball spielen, ich war völlig fertig. Und da sieht man ja auch, was für ein Rhythmus man da geht. Ich weiß, dass es für die Leute außen oft ist, ja, okay, das wird doch gut bezahlt, okay. Trotzdem ist es körperlich natürlich eine extreme Anstrengung für uns alle. Also ich spiele den Rhythmus ja jetzt auch ein paar Sachen oder ein paar Jahre durch, und ich muss sagen,
körperliche und mentale Gesundheit kannst du dir mit Geld ja nicht kaufen. Das ist ja kein Argument. Das ist Geldargument, ist ja immer, dass das ganz schnell kommt, aber das verstehen ja viele auch nicht.
Na, absolut, absolut. Und ich glaube auch bei diesem Zitat ist es, da kann ich ihn auch ein bisschen oder ziemlich gut verstehen, weil ich kenne das auch, ne? Dieses Kurzurlaub, abschalten, Familie, und dann geht's plötzlich weiter, neue Saison. Du weißt genau, du arbeitest wieder ein Jahr, bis du dann irgendwie im Mai, Juni dann vielleicht wichtige Spiele hast. Und bei mir ist es nach dem Urlaub auch oft schon so gewesen in der Vergangenheit, dass ich auch wirklich Probleme hatte, vom Kopf her zu sagen, okay, jetzt geht's wieder von vorne los. Es war ja oft so, auch bei den Champions League Siegen. Du holst so einen großen Titel, für den du dir den Arsch aufreißt das ganze Jahr, und dann hast du Urlaub 3-4 Wochen, und dann geht's wieder weiter. Und wenn du das erste Freundschaftsspiel verlierst, dann ist der Laden wieder am Kochen da. Das weißt du ganz genau, egal ob du die Champions League vorher gewonnen hast oder nicht. Und diesen Rhythmus, der ist schon brutal, und den kannst du auch nicht. Und dann gibt's dann eben die dann, wie er, glaube ich, einfach sehr, sehr viel, ja, denen das sehr, sehr viel Kraft kostet dann. Ich bin da wahrscheinlich einen kleinen Tick anders, wo ich dann irgendwie nach einer Zeit dann schon irgendwie wieder reinkomme. Aber ich verstehe dieses nach dem Urlaub, dieses sofort wieder weitermachen, sofort wieder top und sofort wieder eigentlich schon wieder die nächste Champions League gewinnen müssen. Und das ist, damit muss man schon umgehen können. Da muss man schon sehr, 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 sehr stark sein. Und nicht nur vom Körper, sondern auch natürlich vom Kopf. Und er sagt beispielsweise, und das ist ja noch ein Punkt, der dazukommt, dass wenn du natürlich in so eine Phase reinkommst, wo du eine schlechte Zeit hast, wo du schlecht spielst, kommt es natürlich dazu, gerade in großen Vereinen, dass du dann einfach kritisiert wirst von außen. Und heutzutage ist es ja so, da sagt er auch, ich zitiere, Depp oder Held, dazwischen gibt es nichts mehr. Und das ist auch eine Aussage, die man natürlich zu 100% bestätigen kann. Und da ist es natürlich noch extrem wichtiger als bei dem Körperlichen, was für ein Charakter bist du, ne? Wie verarbeitest du das? Bist du wirklich jemand, der dann alles liest, das mit nach Hause nimmt, sich das zu Herzen nimmt? Dann ist es natürlich schwer. Und ich glaube, er ist so ein Typ, der dann auch viel viel nachdenkt, viel nachgedacht hat, viel negative Sachen holt und denen es dann umso schwerer fällt, dann irgendwie sich da aufzuraffen. Und das ist dann natürlich am Ende auch eine Frage vom Selbstbewusstsein. Sagst du, okay, ich bin da trotzdem gut genug, das interessiert mich nicht, oder nehme ich alles mit nach Hause? Das ist natürlich ein großer Unterschied, finde ich.
Hast du ihm das schon so angemerkt, damals auch in der Nationalmannschaft, dass er so ein Charakter ist?
Also er war immer eigentlich so wirklich eigentlich immer gut drauf. Und das ist ja in dem, ich glaube im Spiegel war das jetzt rausgekommen, sagt er ja auch, dass die Nationalmannschaft für ihn irgendwie auch immer so eine kleine Oase war, um rauszukommen aus diesem Alltag, ja, auch speziell dann irgendwie mal bei Chelsea oder so, wo er sich dann manchmal so ein bisschen freier gefühlt hat. Und ich habe ihn eigentlich immer auch so erlebt. Trotzdem hatte man das Gefühl, dass er jemand ist, natürlich der, sag ich mal, vielleicht nicht immer vor dem absolut größten Selbstbewusstsein strotzt, der gute Spiele dazu brauchte, der vielleicht eher mal aufgebaut werden muss, wenn er mal ein, zwei schlechtere Spiele gemacht hat, was ja alle gemacht haben von uns. Das vielleicht schon, aber find ihn wirklich, also das habe ich ja am Anfang gesagt, fand ihn immer einen ganz, 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 ganz angenehmen Typen und dementsprechend wünsche ich ihm natürlich auch alles Gute. Ein Zitat wollte ich noch nehmen aus dem Dings und da wollte ich auch mal fragen, wie du das beispielsweise siehst. Und zwar ging das um während einer etwas schlechteren Zeit in Dortmund. Da sagt er, wenn es im Verein nicht gut läuft und du spielst einen Riesenmist, traust du dich nicht, durch die Stadt zu laufen. Wie wäre das bei dir genauso?
Das denke ich mir, habe ich mir schon gedacht, dass du mich das fragst, weil bei dir gab es ja noch keine schlechten Zeiten, von daher kannst du das ja nicht.
Ja, glaub mal. Ja, letztes Jahr war auch nicht so gut.
Ja. Ich verstehe den Gedanken. Also ich hatte damit kein Problem, dann irgendwie rauszugehen, in die Stadt zu gehen, weil das auch nach dem verlorenen Derby hier 4-0 verloren gegen Hertha, da gehe ich auch raus. Da kann ich mit den Sprüchen dann auch leben. Das gehört dazu. Aber grundsätzlich einfach verstehe ich ihn absolut in vielen Sachen und ich denke auch, dass zu dieser Entscheidung hat jetzt auch keiner das Recht, das irgendwie zu kritisieren, weil es ist ein Mensch, der eine Entscheidung für sein Leben trifft und deswegen habe ich da absoluten Respekt vor und er ist absolut ehrlich zu sich selbst, was du auch schon gesagt hast. Er kann auch sagen, ich finde schon irgendwo noch einen Verein, verdiene dann noch ein bisschen, aber wenn er auch ja diesen Verein von seiner Überzeugung raus nichts mehr geben kann, dann ist es absolut ehrlich zu sagen, okay, das war's. Und deswegen habe ich absolut auch Respekt vor dieser Entscheidung. Und es gibt ja auch mal dieses allgemeine Bild, man soll, muss, keine Ahnung, bis Mitte 30 muss man spielen mindestens. Aber es ist nicht so. Also es ist doch, jeder hat doch sein eigenes Leben und sein eigenes Recht zu entscheiden, wann Schluss ist. Und er hat es jetzt entschieden, mit 29 Jahren aufzuhören. Und das ist völlig in Ordnung. Also absolute Unterstützung.
Ja, vor allem, wenn man vor allem ja dann auch das so, sag ich mal, sieht durch seine Aussagen, wie er es ja empfunden hat. Grundsätzlich haben wir eben gesagt, die einigen Zitate, die treffen 100% auf das Business heutzutage zu. Was natürlich unterschiedlich ist, ist, wie derjenige es annimmt, wahrnimmt und was er daraus macht. Und ich glaube, wenn man das so liest, hat man ja auch das Gefühl, dass ihm das am Ende der Tage auch ja eher gut tut, ne? Dass er, glaube ich, da eher ein bisschen befreiter fast sogar ist, die Entscheidung jetzt so getroffen zu haben. Du hast es eben gesagt, man muss nicht bis Mitte 30 spielen. Du bist 29, genauso alt wie André Schürrle. Kam der Gedanke irgendwie in irgendeiner Form bei dir auch schon mal vor, auch wenn auch nur irgendwie vielleicht mal kurz vorbeigehuscht oder so, gerade jetzt mit der Situation?
Ja, absolut, absolut, gar keine Frage, weil ich glaube, ja, je älter man wird und 29 ist im Fußball ja auch nicht mehr jung.
Aber auch noch nicht alt.
Noch nicht alt, aber man fängt dann erstmal auf jeden Fall schon an, öfter darüber nachzudenken, was mache ich nach der Karriere. Nicht wann ist Schluss, aber was mache ich danach, weil das ja wirklich dann auch näher kommt. Da kann ich jetzt noch keine klare Antwort geben, falls du das nachfragst, aber ich habe mir jetzt keinen.
Du spielst weiter, das ist eh keine
Frage. Ich werde nicht
bis. Wollte auch nur wissen, ob das mal im Kopf war bei dir.
Absolut, absolut ist das auch im Kopf schon gewesen, dass man jetzt irgendwo nachdenkt, wann könnte ein guter Zeitpunkt sein? Ich glaube, der Zeitpunkt ist erst dann, wenn man ihn fühlt und das kann man nicht vorher festlegen, aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er noch ewig weit weg ist. Von daher ja, es ist, glaube ich, ein Gefühl, was man irgendwann bekommt. Das habe ich jetzt noch nicht. Es kann in 2 Jahren sein, es kann in 4 Jahren sein, es kann in 5 Jahren sein, dass das Gefühl kommt. Ich werde mich auch nicht dagegen wehren, weil, wie gesagt, ich mache das, solange ich glücklich damit bin und Spaß habe. Und wenn der Zeitpunkt da ist, wo es nicht mehr so ist, dann ist es auch an der Zeit, wie gesagt, ehrlich zu sich sein und sagen, okay, das war's. Und ja, der Zeitpunkt kommt und ich denke, wie gesagt, ist nicht mehr ewig weit weg, aber ein bisschen mache ich schon noch.
Sehr gut, das wollte ich hören und im gleichen...
Und bei dir?
Im gleichen... Ja,
naja, du musst ja jetzt auch dazu was sagen, das kann ja nicht nur ich jetzt hier machen.
Ja, jetzt wollte ich das hier eigentlich jetzt noch ein bisschen hier umkurven, aber jetzt bleibst du natürlich penetrant. Ja, ich hab immer gesagt, dass ich kein Spieler bin, der mit 38 spielt und das werde ich auch nicht tun. Ich habe ja bis 23, richtig, 23, muss kurz überlegen, Vertrag, dann bin ich 33 Jahre alt und das ist ein ziemlich guter Zeitpunkt, sich mal ernsthaft Gedanken zu machen, wie es weitergeht. Also ich plane auf jeden Fall diese 3 Jahre bei Real Madrid zu spielen. Mein Plan ist genauso, meine Karriere in Madrid zu beenden. Wann das genau ist, ob das dann mit 33 oder 34 der Fall ist, das muss ich ja jetzt auch noch nicht.
Oder 32.
Muss ich ja jetzt auch noch nicht entscheiden. Oder auch mit 32. Wenn ich das dann so fühle, dann ist das, kann das auch mit 32 sein. Das ist ja klar. Aber ich unterschreibe Verträge eigentlich immer relativ bewusst. Und auch, dass ich eigentlich vorher nachdenke. Von daher bin ich überzeugt davon, dass ich mindestens meinen Vertrag erfülle. Dann bin ich 33 und dann gucken wir mal. Und ich muss auch sagen, dass ich mich aktuell wirklich auch sehr, sehr gut fühle. Also manchmal kommen ja auch... Ja,
nach einem Meistertitel ist ja klar, wenn du jetzt die Saison wie letzte Saison beendet hättest, dann würdest du vielleicht auch sagen, okay, mit 31 ist Schluss.
Ja, oder direkt. Nein, aber ich bin jetzt einfach auch durch diese vielen Spiele auch körperlich einfach gut durchgekommen. Nicht nur jetzt mental, weil man froh ist, sondern einfach körperlich, was ja auch viele dann dazu bringt, früher aufzuhören. Und das habe ich jetzt einfach aktuell noch gar nicht. Körperlich bin ich noch relativ frisch und auch mental, vor allem mittlerweile. Von daher kann es ruhig noch ein bisschen weitergehen. Und ich glaube, wir schließen dieses Thema einfach mit einem, ja, alles Gute, André, und Respekt vor deiner Entscheidung.
Absolut.
Dann, wir haben ja, und das hat mich, ich habe natürlich auch wieder, ja, wir haben noch was. Wir haben noch was angeteasert in der letzten auch, ne? Folge. Wir haben was versprochen. Und ich habe auch natürlich auch am letzten Freitag, nein, ist gelogen, Samstag, ich war einen Tag zu spät, auch wieder Baywatch Berlin gehört. Und ich habe ja irgendwie dann letzte Woche irgendwie was oder vor 2 Wochen irgendwie was gesagt, wie wir lernen von den Besten mit Anteasern und so. Und dann auch, und dann natürlich in der nächsten Sendung natürlich bringen und oder doch nicht bringen und nochmal verschieben, damit beim nächsten Mal die Zuhörer auch noch wieder dabei sind. Und jetzt war ich ein bisschen enttäuscht. Da hat der Schmidti nämlich gesagt, ja, das ist gar kein großes Teasern oder ein Offenlassen oder ein Ranziehen von Zuschauern, sondern das ist einfach ein Vergessen. Ein Verdaddeln quasi. Aber ich glaube, das ist noch nicht so
Thomas
ganz.
Schmidt gerade, der Thomas Schmidt mit dem blauen Haken ist das, ne?
Genau, neuerdings. Aber ich glaube das trotzdem noch nicht so ganz. Ich glaube, dass da ganz ein Kalkül hintersteckt, dass da wirklich, dass das schon sehr professionell, zu professionell fast schon, dass man sich natürlich noch so ein bisschen, weißt du, als tollpatschig darstellt, aber ja, die Apple Podcast Charts, ja, die sprechen ihre eigene Sprache und von daher anscheinend.
Heißt das, wir verschieben das jetzt auch wieder auf nächste Folge oder wie?
Nee. Jetzt haben wir es angekündigt. Ich glaube, jetzt müssen wir es machen. Und zwar haben wir ja gesagt, dass der Sommer 2014 ein ganz besonderer war und das ist er auch immer noch gewesen. Und da gab es ja so einiges. Wir wollen das mal so ein bisschen chronologisch aufarbeiten. Beginnen wir mal relativ spät bei der WM, wir beginnen relativ früh bei der WM. Vor der WM nämlich. Und zwar war da ja relativ klar, dass ich den Verein wechseln werde. Es war noch nicht klar, wohin, aber es war relativ klar, dass ich den Verein wechseln werde. Und dann kam die Weltmeisterschaft und vor der WM habe ich eben gesagt, okay, jetzt will ich mich auf die Weltmeisterschaft konzentrieren. Vorher war es tatsächlich so, dass ich sehr, sehr nah dran war, bei Manchester United zu unterschreiben. Es war wirklich so, dass der damals aktuelle Trainer David Moyes bei mir in München schon auf der Couch saß mit seiner Frau. Wir hatten ein nettes Gespräch und waren eigentlich dadurch, dass eben damals Bayern und ich sich ja nicht einigen konnten auf einen neuen Vertrag, war es dann irgendwie klar, dass ich dann ein Jahr vorher auch verkauft werde. Und ich war da relativ weit mit Manchester United, wie gesagt. Dann wurde David Moyes allerdings entlassen. Louis van Gaal wurde neuer Trainer und das hat das alles dann...
Damit hat es sich erledigt. Für dich.
Ja, so halb. Es wurde dann irgendwie so ein bisschen ruhiger, sage ich mal, von beiden Seiten. Und dann habe ich auch gesagt, okay, jetzt erstmal Weltmeisterschaft, Konzentration auf die Weltmeisterschaft. Wenn du da so ein bisschen vernünftig spielst, wird schon irgendwas kommen. Und ja, dementsprechend war es dann damals vor dem Viertelfinale kam der Anruf meines Beraters, hat gesagt, ja, Real Madrid hat sich gemeldet, sie wollen dich gerne verpflichten und ja, Carlo Ancelotti würde gerne mit dir telefonieren. Und das haben wir dann auch getan und das war wirklich sehr nett und er hat auch gesagt, er will mich unbedingt haben und er ist sich sicher, dass ich seine Mannschaft besser machen werde, was schon mal ein Kompliment war, weil in dem Jahr ja Real ja auch Champions-League-Sieger wurde und das hat mir natürlich sehr imponiert und klar, wenn irgendwie dann Real kommt, dann ja, dann ist Manchester auch, dann muss man das auch erstmal so ein bisschen nach hinten anstellen und es war dann auch während der WM einfach so, dass ja, dass dann natürlich irgendwann auch drüber geschrieben wurde, aber es war ja irgendwie so ein Thema und für mich eigentlich immer relativ unangenehm, weil ich mag das eigentlich nicht so, dass dann über was anderes geschrieben wird als jetzt die WM an sich. Aber jetzt auch für die vom DFB war das kein Problem, weil die kannten meine Situation und ich erinnere mich da an eine Situation, weil die auch wissen, dass ich damit umgehen kann und trotzdem weiterhin gut spielen kann. Es war nämlich, wir checken ein vorm WM-Viertelfinale gegen Frankreich und da war das erste Mal, dass auch in der Presse drüber geschrieben wurde, dass eben Real mich will und dass wir gute Gespräche hatten und der Wechsel wahrscheinlich zustande kommt. Und dann kam so beim Abendessen kam Jogi Löw auf mich zu in seinem Schwäbisch. Ich kann das nicht so gut nachmachen, muss ich ehrlich sagen. Sagt er, Toni, bist jetzt Königlicher. Und also damit hat er erstens gezeigt, dass er das A, cool finden würde und B, dass ihn das auch nicht stört, dass hier, sag ich mal, während der WM so ein bisschen verhandelt wird, weil das war nun mal auch irgendwie nötig. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir werden Weltmeister. Und wo hast du eigentlich, wir schließen gleich die Klammer noch, wo hast du eigentlich das WM-Finale und wie hast du das erlebt?
Ja, wir öffnen die Klammer erstmal, um sie dann zu schließen. Okay, das war tatsächlich, das Finale war ja schon wieder während der Sommervorbereitung von den Vereinen, von den Bundesliga-Vereinen. Da war ich ja damals in Bremen noch. Und Gott sei Dank war die Vorbereitung so lang, dass wir zwischendurch nochmal frei bekommen haben. Das waren 5 Tage und da fiel auch das WM-Finale rein. Es hat nicht zu einer Reise nach Rio gereicht, aber zu einer Reise nach Mallorca. Und da habe ich das Finale in einem Restaurant von unserem Kumpel Thorsten, der ein Restaurant auf Mallorca hat, geschaut, der das Restaurant auch nur für Privatbesuch geöffnet hatte. Und da haben wir das Finale geschaut und da sind während und auch nach dem Spiel einige Stühle geflogen. Es war absolute Aufregung da, aber ja, es war großartig und über die Feier danach kann ich nicht mehr viel erzählen, da weiß ich nicht mehr viel, aber über die Tage danach, da gibt's noch einiges zu erzählen.
Ja, erstmal möchte ich da noch anschließen, es gibt Begleitmaterial, Leute. So viel verspreche ich.
Machst du das alles her? Warum habe ich das nicht?
Ja, weil das in den richtigen Händen ist. Nein, erstmal ist danach einiges noch passiert, aber es war bei mir auch so.
Denk dran, ne? Ich suche einen neuen Verein, ne? Dann versau mir das nicht. Oder
ja, du kannst da locker bei Deutschland spielen nach diesen Bildern. So, mit so viel Emotionen, wie du da dabei warst. Vielleicht wirst du ja nochmal Nationalspieler. Nein, aber zu dem Finale erstmal noch. Es war ja so, dass wir hatten ja zu der Zeitpunkt ein Kind, das war der Leon, der war da so 9 Monate alt und wir hatten noch nie alleine gelassen. Und es war ja auch während der ganzen WM so und dann war es Finale und dann habe ich wirklich Jesse gesagt, höchstwahrscheinlich spiele ich dieses Spiel nur einmal im Leben, WM-Finale. Also schau, dass du jetzt herkommst. Und sie hat wirklich, also ja, Man kann sich das vorstellen, also sehr, sehr schweren Herzens, wirklich den Leon hinter sich gelassen. Es gibt auch da ein schönes Foto, wie der Leon zu Hause mit seinen 9 Monaten beim WM-Finale da guckt, zu Hause vorm Fernseher und ist dann eben, Jesse ist dann eben nach Brasilien gekommen. Und
das, aber da war schon noch erwachsene Leute dabei, oder?
Ja, er hat das alleine gemanagt, ne? Mit 9 Monaten. Gut,
also, hat sich gerade so
angehört. Ja, da war jemand dabei. Ja, also unsere Zuhörer, die können das voraussetzen. Ne? Da brauchen wir jetzt diese Erklärung, brauchst jetzt nicht noch mitgeben. Ja. Und gut, wer weiß. Nein, jedenfalls war sie dann in Brasilien und das hat sich auch gelohnt, auch hat sie auch bestätigt danach. WM-Finale, wunderschön. Jedenfalls danach haben wir ja dann auch fast, nachdem wir ja noch in Berlin waren, das können wir irgendwann nochmal gesondert, was da so los war auf der Fernmeile, gesondert besprechen. Haben wir dann natürlich sofort den Leon eingepackt und sind dann zu euch nach Mallorca. Was heißt zu euch? Ihr wart da, wir hatten ein Haus dort, wie du ja weißt, und sind dort nach Mallorca gereist und haben dann eben den Urlaub zusammen verbracht. Und da ist dann eben noch einiges Besonderes passiert. Möchtest du da nochmal was berichten? Was hast du da noch so im Kopf aus deiner Sicht?
Ja, einiges. Also das Haus, was wir da hatten, hat ja dir gehört. Also das kann man ja dazu sagen. Und da war wirklich dann ja das Thema Real immer heißer am Kochen. Und wenn man dann auf Mallorca ist, sprich in Spanien, da läuft die Uhr ja noch ein bisschen anders, was die Journalisten und Paparazzi betrifft. Das Problem war, das Haus war vom Strand unten aus einsehbar. Und
was bis dahin keinen interessiert hat,
das, muss man dazu sagen, dass ich da war. Was dahin keinen interessiert hat, aber irgendwie ist das, kommt mir natürlich alles raus, dass du dann da irgendwie das Haus hast und dass du dann da auch vielleicht deinen Urlaub verbringst. Und dann hat man immer schon vom Haus aus unten gesehen, wie da irgendwie Kameras aufs Haus gerichtet waren und alles drum und dran. Und das Witzigste war eigentlich, dass ich bin ich irgendwann den Müll rausbringen gegangen und bin vorne raus, habe es einen Haupteingang und oder Ausgang in dem Sinne und wollte den Müll wegbringen. Auf einmal springen da Journalisten hinter dem Müllton hervor und wollen mich interviewen und die dachten aber, dass ich du bin. Und da war wirklich dann auch deutsche Journalisten, da war irgendein, da kam mit dem RTL-Mikrofon, aber das war niemals eine Sportreporterin, die war vielleicht von RTL exklusiv oder was da gibt. Und die dachte dann, ich bin du und fragt mich, ja, wie sieht's denn jetzt aus? Wechseln Sie denn jetzt nach Madrid? Und da habe ich einfach nur gesagt, kann ich mir nicht vorstellen, ich denke, ich bleibe in Bremen. So, und dann bin ich halt weitergegangen und die wusste halt gar nichts damit anzufangen, ne?
Den Gesichtsausdruck hätte ich gesehen. Sind wir hier falsch?
Ja, mit dir nicht gedacht. Ich wusste gar nicht. Und bin ich weitergegangen, hab den Müll weggebracht und bin wieder ins Haus, ne? Und ja, das war echt ganz witzig so. Und dann ging es ja nachher weiter, ne? Weiß ich gar nicht mehr so genau. Wann sind wir denn nach Madrid? Weißt du das?
Ja, ich helfe dir auf die Sprünge. Jedenfalls war das so angedacht, dass 3-4 Tage, nachdem wir auf Mallorca angekommen sind, eben wir nach Madrid reisen sollten zur Vorstellung, Unterschrift, um das eben alles fix zu machen. Und da haben wir natürlich, da möchte ich eine Kategorie einspielen, weil dieser Tag war natürlich auch sehr besonders und vor allem, weil es auch schön war, dass du dabei warst.
Der königliche Unterschied.
Ja, bevor wir gleich weiter berichten, was dann mit dem Haus und um das Haus und des weiteren Urlaubs geschah, möchte ich natürlich, auch weil er sich, glaube ich, vor ein paar Tagen wieder mal gejährt hat, dieser Tag, 6 Jahre war es daher, diesen Tag noch etwas beschreiben, dieser Vorstellung in Madrid. Und wenn ich hier diese Kategorie königlicher Unterschied einspiele, dann war die wohl so passend wie noch nie, weil ich glaube, dass das, was an diesem Tag los war, wirklich bei keinem Verein so passiert als bei den Königlichen. Und es ging los. Ich meine, du warst dabei. Du kannst das ja gleich so ein bisschen beschreiben, wie du es aus deiner Perspektive aus erlebt hast. Du hast wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Zeit gehabt, so drumherum ein paar Sachen zu sehen, mitzubekommen. Ich war natürlich, ja, ich war jetzt nicht nervös, aber es war natürlich schon irgendwie ein aufregender Tag, weil sowas hat auch ich noch nicht erlebt. Jedenfalls hat uns Real natürlich, wie es sich gehört, mit einem relativ, eigentlich viel zu großen Privatjet. Also dabei waren, um das kurz zu beschreiben.
Ja, war schon okay.
Okay, war ich, du, Volker und Sascha, was unsere Berater sind, waren da auf dem Weg dahin. Ich glaube, wir waren zu viert. Wir haben irgendwie einen Privatjet für, weiß nicht, wie viel da reingepasst haben. Auf jeden Fall eine Fußballmannschaft hat da reingepasst. Naja, jedenfalls sind wir dann hingeflogen und dann war es auch wirklich so, dass wir, dann war ich kurz bei der Mannschaft, beziehungsweise die, die schon trainiert hatten, Vorbereitung. Es war ja nach der WM, da haben einige schon angefangen gehabt, hat dann kurz Carlo Ancelotti kennengelernt, das erste Mal gesehen, nachdem wir telefoniert hatten, eine Zeit vorher, und sind dann weitergefahren zum Stadion. Und dann hat man eigentlich immer nur schon gesehen, wie die Leute, sage ich wieder, wie wieder viele Leute auf den Straßen waren und ins Stadion gegangen sind. Und ich habe mir immer gedacht, was machen die denn da? Also ist da jetzt heute irgendwie noch ein Testspiel oder was auch immer? Und dann sind wir rein und haben gesagt, ja, hier, erstmal hier Pressekonferenz. Und ich hab eigentlich gedacht, ich bin ganz okay gekleidet und war ein gutes T-Shirt an und so weiter. Also dann haben sie erstmal einen Anzug in die Hand gedrückt. Also sollte das schon auch, ja, mit ordentlichem Anstand anscheinend vonstatten gehen. Okay, dann war die Pressekonferenz. Und haben gesagt, so jetzt Trikot an unten und ins Stadion. Die Leute warten. Ich so, hab ich mir auch gedacht, was für Leute? Hier ist doch, ich mach doch nichts. Also ich hab erst einmal Trikot an, jongliert dreimal. So, und dann bin ich ja wirklich raus in das Stadion und dann waren da wirklich, ich weiß nicht, an die 25.000 Leute, die einfach nur gekommen sind, um mich zu sehen. Und sowas, das hat selbst mich dann berührt, oder damit hätte ich einfach nicht gerechnet. Also da gibt's auch ganz tolle Bilder.
Cristiano war ausverkauft, ne?
Cristiano war ausverkauft, ja. Das hatte ich aber nicht so mitbekommen. Also ich glaube, die hatten nur den ersten Rang geöffnet. Die wären schon voll gewesen. Aber, nein, Quatsch. Aber deswegen mir da 25.000 Leute kommen, um einfach nur zu gucken, wie ich den Ball dreimal hochhalte und einmal ans Publikum winke. Das hat mir endgültig gezeigt, dass ich anscheinend beim größten Club der Welt angekommen bin. Und das war wirklich ein ganz spezieller Tag. Wir sind dann wieder zurück nach Mallorca, hatten dann noch ein bisschen Urlaub, weil es ja, wie gesagt, kurz nach der WM war. Aber dieser Tag, den werde ich nicht vergessen. Gibt's da aus deiner Sicht, ich meine, du hast das ja miterlebt, diesen ganzen Tag an meiner Seite, was sehr schön war, aber von deiner Seite aus irgendwas, was ich nicht mitbekommen habe, was dich berührt hat oder was dir aufgefallen ist?
Was du sicher nicht mitbekommen hast, weil du da auch beim Medizincheck noch warst, das war mein Mittagessen mit dem Vorstand und mit Florentino Perez, eurem Präsidenten. Da habe ich Mittag gegessen, da warst du nicht dabei. Das war natürlich auch standesgemäß, so wie ich mir das vorgestellt habe. Konnte natürlich nichts mit denen reden, weil ich kann kein Spanisch, Englisch, glaube ich, konnten die auch nicht so gut. Aber habe halt mit dem Mittag gegessen, also kann auch nicht jeder sagen. Und ansonsten haben da wirklich einige im Stadion mich auch mit dir verwechselt, dachten schon, du bist schon da und ich sollte da schon irgendwie irgendwas unterschreiben oder sonst was. Aber habe ich immer nur gesagt, Hermano, ja, ne, Bruder, das konnte ich noch.
Damals
und
schon.
Was ich noch weiß, was du ja gerade hier so läppsch erzählt hast mit den dreimal Jonglieren und so, das ist ja auch fast gescheitert, ne? Weil es gab nur blaue Schuhe. Die hatten nur blaue Adidas-Schuhe für dich vorbereitet. Und wir wissen ja alle mittlerweile, dass du nur weiße Schuhe trägst. Und da hast du dich erst kurz geweigert. Hat gesagt, nee, ich mache hier nur weiße Schuhe.
Und, ja, ich habe es versucht. Es waren aber keine weißen da. Das war auch der letzte Tag
irgendwann
bis heute.
Dazu.
Ja, es war auch der letzte Tag bis heute, dass ich andersfarbene Schuhe anhatte. Allerdings habe ich dann doch... Ich habe es dann irgendwie doch geschafft, dreimal zu jonglieren.
Hast dich überreden lassen. Es war wirklich auch für mich, auch so vom Außen zu beobachten, echt beeindruckend. Durfte auch noch irgendwie aufs Gruppenfoto mit drauf und so. War schon nicht verkehrt, aber du hast gesagt, als wir dann nach Mallorca zurückgekommen sind, das war ja auch noch nicht vorbei, die Geschichte. Da sind wir dann aber auch nicht mehr in das gleiche Haus zurück. Ne? Also während wir in Madrid waren, haben unsere Frauen und die Familie haben währenddessen das Haus gewechselt auf Mallorca, weil ja kein Urlaub mehr möglich war, einfach durch die ganzen Kameras und jeder wusste jetzt, dass du da wohnst. Das war auch noch eine schöne Aktion.
Das ist richtig. Also wenn ich ja was hasse, ist es dann irgendwie im Privatleben beziehungsweise dann sogar noch im Urlaub, der wirklich bitter nötig war, auch nach dieser WM, da dann irgendwie gestört, gefilmt, gerade mit Leon dann damals zu werden, das kann man sich vorstellen, ist sehr, sehr unangenehm. Aber wir sind ja auch alles ein paar Füchse und haben uns natürlich schon einen Plan gemacht. Wir wussten natürlich, dass es so nicht weitergehen kann nach den ersten 3 Tagen und haben dann wirklich das so genutzt, weil wir genau wussten, wir sind dann auch extra oben raus, als wir auf dem Weg nach Madrid oder zum Flughafen waren, dass die Presse war klar, die fahren uns alle hinterher, sind wir raus, alle hinterher. Die zurückgebliebene Familie hat natürlich, haben wir uns überlegt, in der Zeit schon haben wir uns ein neues Haus gesucht, sind quasi in der Zeit, wo ich in Madrid war, und es waren ja nur ein paar Stunden, wir sind da hin und zurückgeflogen am gleichen Tag, haben die quasi das Haus gewechselt, sind quasi ja schon ins neue Haus gefahren, und bei Landung von uns aus Madrid haben wir uns selbst übertroffen. Und dass das geklappt hat, das zeigte auch, dass auch die Presse da vor Ort nicht die allerhellste war. Jedenfalls sind wir gelandet, und die wussten natürlich genau irgendwie, wann wir landen und so weiter, weil so viele Flieger sind dann nicht losgeflogen, schon gar nicht Privatflieger. Und dann haben wir quasi so 1-2 Leute mit einer Kappe ins Gesicht, die ich auf hatte, bis dahin wieder Richtung unseres alten Hauses geschickt, das Auto, die Presse natürlich wieder, alle hinterher dort. Und wir haben noch so 10 Minuten gewartet und sind locker flockig ins neue Haus gefahren und hatten dann tatsächlich einen ruhigen und schönen Urlaub. Und um diese Geschichte abzuschließen, wir haben irgendwie dann, ja, 5-6 Monate nach dieser Geschichte es dann nochmal versucht, in unserem Haus dort, was uns gehörte, Urlaub zu machen. Und weil wir gedacht hatten, okay, jetzt ist die ganze Aufregung mit Präsentation real und Weltmeisterschaft ist ein bisschen her und ist alles ein bisschen jetzt abgeflacht. Ja, das ging 2-3 Tage und dann ging das Geklingel da oben wieder los. Und Ende vom Lied ist, dass wir das Haus eben dann verkauft haben, weil da eben kein Urlaub oder keine ruhige Zeit mehr möglich war. Ja, dann werden wir das fortsetzen, was wir immer machen. Und zwar haben wir uns wieder mal viele Kommentare und Fragen durchgelesen, die kamen nach der letzten Folge. Also
wohin sind wir?
Also das ist mein Partner immer.
Dein Job.
Genauso wie du das Intro machst, sag ich hier, wohin die Fragen und Kommentare gehen. Und das ist nach wie vor. Und wir freuen uns über alles, fast alles, was an luppen@studio-bummens.de geht. Also bitte weitermachen. Und auch alle die bisher schon Fragen geschickt haben, die wir jetzt hier noch nicht beantwortet haben, die sind alle gespeichert. Also wir schauen uns die auch im Nachhinein nochmal an, aber man kann eben immer nur 2-3 rauspicken. Und das haben wir auch dieses Mal getan. Ich starte mal mit der ersten Frage von Manuel. Danke, Manuel, für die Frage. Lest ihr eigentlich selber nebenbei in Kicker, Regionalzeitung, etc. über das aktuelle Fußballgeschehen und auch Kritik über euren Verein oder sogar eure Personen? Inwieweit berührt euch das oder kratzt euch das gar nicht? Felix.
Dass dich das nicht kratzt.
Falls du dich noch erinnerst.
ja, gute Frage. Also ich kann schon mal sagen, dass ich zum Beispiel Sachen wie den Kicker oder Sportbild schon seit Jahren nicht mehr lese, weil zum einen ja Kicker auch mal mit diesen Noten und so, das hat man sich früher alles immer dann auch mal zu Herzen genommen und durchgelesen, und je länger man dabei ist, stellt man ja auch fest oder merkt, wer überhaupt auch die Personen sind, die einem da Noten geben. Das sind oft dann auch Leute, Journalisten, die ja von dem Fußball an sich gar nicht so viel Ahnung haben und dann vielleicht auch mal ein bisschen Persönliches damit reinspielt, weil es ja auch dann diejenigen sind, die die Vereine persönlich betreuen für ihre Zeitung, und deswegen messe ich dem keine Bedeutung mehr bei, ehrlich gesagt. Und was anderes ist ja auch zum Beispiel, es war jetzt auch hier immer so, dass es ja immer so eine Art Presserunden gibt, wo dann auch verschiedene Journalisten von verschiedenen Zeitungen immer dabei sind oder Portalen. Und du gibst dann ein Interview in dieser Presserunde, und am nächsten Tag liest du 5 verschiedene Versionen davon, weil jeder schreibt halt einen freien Artikel und baut da die Zitate ein, und jeder schreibt da irgendwie einen anderen Artikel, und vielleicht ist einer dabei, der das so wirklich rübergebracht kriegt, wie es auch gemeint ist. Und ein großer Teil schreibt halt dann auf das, was er hören will, und reißt es dann aus Zusammenhang, baut die Zitate einfach so ein, wie es dann gerade passt, und ja, da kommt es dann halt nicht so rüber, wie es gemeint ist, und deswegen mache ich das schon nur noch selten. Und ja, was öffentlich geschrieben wird, ist für mich nicht mehr die große Bedeutung, weil ich ja auch weiß, dass einfach viel Quatsch geschrieben wird, weil man ja intern das weiß und wenn die anders dargestellt werden und weiß, dass man nicht stimmt, dann ja, was soll man daran noch glauben? Von daher lese ich sehr, sehr wenig und es kratzt mich auch sehr wenig. Wie ist es bei dir?
Ja, ähnlich muss ich sagen. Vor allem, wenn man muss ja auch manchmal gewisse Zusammenhänge kennen. Und ich finde, manchmal, es gibt ja auch Journalisten, die dann gewisse Beziehungen zu Spielern, Trainern oder auch irgendwie Personen, handelnden Personen, Vorständen und so weiter haben und dann einfach sich gut kennen und dann auch irgendwie in diese Richtung schreiben. Als Gegenzug kriegen sie dann mal irgendwie eine Information, was sie schreiben können, was dann die anderen Zeitungen nicht haben. Also es gibt so viel, ja, in der heutigen Welt des Fußballs, womit man ja eigentlich im Idealfall gar nicht so viel zu tun haben sollte. Das Beste ist einfach immer noch, man hat irgendwie eine gesunde Selbsteinschätzung, was schon einfacher gesagt als getan ist wahrscheinlich, weil ich glaube, der normale Mensch, das hat gar nichts mal mit irgendwie sich was gut reden, sondern ich glaube, die normale Reaktion ist, dass du natürlich irgendwie das, was gut über dich geschrieben wird, glaubst und das andere ist alles nicht so, weißt du, das stimmt nicht und da will man, das ist ja auch nicht. Also entweder man glaubt alles oder nix. Und ich glaube, dass man, wenn man wirklich eine gute Selbsteinschätzung hat, auch ein gutes Verhältnis beispielsweise zum Trainer, dort auch ein ehrliches Feedback bekommt, da vernünftige Analysen macht, finde ich im Idealfall liest man nix. Und ja, was mich betrifft, ich bin über den Punkt hinweg. War es, glaube ich, auch nie richtig, aber natürlich irgendwie als junger Spieler ist es, also war das auch bei mir so, da guckt man schon dann irgendwie mal auch mal auf seine Note, ne, oder so und denkt sich, ja, so ein Blinder, das kann doch nicht sein, anderes Gefühl, viel besser gespielt oder manchmal aber auch in die andere Richtung, ne, wo man denkt, boah, das war eigentlich nix, gibt der mir dann eine gute Note und so weiter. Aber über den Status, dass ich mich von außen, sag ich mal, oder von dann Presse, sag ich mal, meine Leistung bewerten muss, über den bin ich eigentlich sehr, sehr lange schon hinweg und hoffe, also man selbst denkt ja immer, man hat eine gute Selbsteinschätzung, aber glaube, dass die relativ realistisch auch ist. Dafür habe ich, glaube ich, auch zu viele Spiele mittlerweile gemacht, dass ich sagen kann, okay, das war heute nix oder das war heute gut. Also
Aber auf wen hörst du? Also jetzt Journalisten ja nicht, aber welche Leute sind da für dich am wichtigsten? Trainer hast du gesagt, gibt's da noch welche?
Ja, wobei man
also auf mich
auch das gar nicht. Ja, im Zweifel auch das. Also auch wenn das jetzt hier irgendwie mal so ein öffentliches Lob ja fast ist, vielleicht könnten wir das rausschneiden im Nachhinein. Es ist ja so, dass man auch auf die hören soll, wo man das Gefühl hat, die meinen es ehrlich mit einem. Ne? Ich sage ja nicht immer nur, dass die Presse in irgendeine Richtung schreibt, in irgendeine favorisierte Richtung, sondern es gibt ja auch viele Leute drumherum um den Spieler, die dem am liebsten in den Arsch kriechen, ne? Und sagen, ja, du bist ein ganz toller Hecht, einfach nur damit das Verhältnis zu dem Spieler und da irgendwas abzugreifen gut bleibt. Also da muss man schon vorsichtig sein. Das ist nicht immer nur die böse Presse oder die was im Schilde führt, sondern es sind auch oftmals Leute aus dem Umfeld. Und deswegen sollte man sich auf die beziehen, die im Idealfall natürlich ein bisschen Ahnung haben von der Materie, ne? Und trotzdem, wo man weiß, dass sie es ehrlich mit einem meinen. Und ja, da muss ich, wenn diese Sachen zusammenkommen, leider auch deinen Namen nennen. Und jetzt gehen wir auch ganz schnell zur nächsten Frage, weil ansonsten wird es hier noch sentimental. Lies du mal die nächste vor.
Na gut. Es ist ja trotzdem auch bei Journalisten so, ne? Es gibt gute und es gibt schlechte. Ne? Und sehr schlechte.
Auch das.
Nein, nächste. Nächste Frage.
Jetzt aber schnell.
Die nächste Frage kommt von Anton und die ist direkt an Toni gerichtet, also an dich
Anton.
Quasi.
Von Anton an Toni.
Naja, gut. Man sagt ja, dass junge Spieler sich von den Erfahrenen im Training immer Sachen abschauen. Aber gehst du auch mal auf die Jungen zu, wie zum Beispiel Valverde oder Reinier? Reinier spielt ja wohl, kenne ich gar nicht.
Wie heißt er? Ich wusste es so, dass du das nicht aussprechen kannst. Ich habe mich so gefreut schon, dass du diese Frage
vorliest. Ist der Rainer, oder?
Genau, der Brasilianer Rainer. Renier, ich helfe dir ein bisschen.
Hat er schon mal gespielt?
Nein, der ist jetzt im Winter, ist ein ganz junger, ich weiß nicht, 17, 18, das ist ein ganz junger, der jetzt aus Brasilien gekommen ist.
Lies weiter. Ist an mir vorbeigegangen. Naja.
Offensichtlich.
Aber ich wiederhole nochmal. Aber gehst du auch mal auf die Jungen zu, wie zum Beispiel zu Valverde oder Rainer? Und wie war das bei Und wie war das bei dir? Von wem hast du dir was abgeguckt oder wer hat dir was beigebracht? Schweinsteiger? Fragezeichen?
Also zum ersten Teil, ja, das schon. Also weil man mittlerweile auch merkt, dass, ich bleib mal beim Beispiel Valverde, damit ich auch über den spreche, den du kennst oder hast schon mal spielen sehen, ne? Beim Renier, der hat ja jetzt noch, ist noch nicht so lange bei uns. Beispiel Valverde, der ja auch ähnliche Positionen spielt dort im Mittelfeld. Ja, für alle Podcast-Hörer, die ihn vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben, ist ein junger Uruguayer, ich glaube, ist jetzt 22 oder 23 Jahre, der, glaube ich, seine zweite Saison bei uns spielt und jetzt aber sich wirklich so dazu gemausert hat, dass er wirklich ein ganz wichtiger Bestandteil in dieser Saison war, sehr, sehr viele Spiele gemacht hat und auch sehr wichtig war für uns. Und da war es schon so, weil da war es wirklich auch so ein Zufall. Der war mit uns in der Vorbereitung und dann habe ich, warum auch immer, in irgendeiner Zeitung ein Interview von ihm gelesen und da hatte er mich als sein Idol beschrieben. So, und das ist natürlich schon was Besonderes, wenn man dann zusammenspielt, ne? Also ist jetzt so, wie als wenn ich damals mit Miku oder so zusammengespielt hätte. Ne, das hätte man sich ja gar nicht irgendwie erträumt, ne? Damals, wo das noch so war. Und in dem Fall war es wirklich so, dass wir von Anfang an wirklich eine gute Beziehung hatten, wo man gemerkt hat, auch er schaut viel rüber, wie er gewisse Sachen machen kann, lösen kann auf dem Platz. Und ich habe ihm auch immer versucht, natürlich, auch zu sagen, dass er sich, wenn er spielt, dass er sich trauen soll, weil das ist ein toller Spieler. Der wird die nächsten Jahre
mit deinem Nachfolger.
Die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ja, wir spielen ja schon zusammen. Die nächsten fünf bis zehn Jahre, glaube ich, eine große Rolle spielen können dort in Madrid. Und dementsprechend, habe ich natürlich auch versucht, ihm zu sagen: Okay, wenn du spielst, wenn du die Chancen hast, ja, trau dich, nimm das Risiko, hab keine Angst vor Fehlern, weil du bist da auch zu gut, sag ich mal. Du wirst dich durchsetzen und das hat er auch sehr oft einfach gezeigt und dementsprechend schon. Also das war schon auch irgendwie so eine spezielle Beziehung. Und zur zweiten Frage, wo ich mir was abgeguckt habe, und ja, da nenne ich einen Namen immer ja ganz als allererstes, und das ist Miro Klose gewesen. Weil er mir damals, ich bin mit 17 ja hoch zu den Profis, habe dann mittrainieren dürfen und das war so das Jahr, wo Miro verpflichtet wurde von Bayern, glaube ich, wo er von Bremen zu Bayern gegangen ist. Und er war speziell in der Kabine, weißt du, er ist auf mich zugekommen, was überhaupt nicht selbstverständlich ist, weil er natürlich auch wusste, dass das erstmal vielleicht nicht so einfach ist, in so eine Mannschaft zu kommen mit so vielen Stars, sage ich mal, als 17-Jähriger, dann und hat mir da sehr, sehr viel geholfen. Außerdem war er auch immer von mir als Fußballer schon überzeugt, war wirklich einer der Ersten, der gesagt hat, so, der Junge wird richtig, der wird richtig groß, also zumindest von der Kabine dort bei Bayern. Mhm. Und wir hatten von Anfang an wirklich ein super Verhältnis. Und er ist für mich einfach auch ein super Vorbild, weil das einfach ein absoluter Teamspieler ist, ein absoluter Mannschaftsspieler, der alle ins Boot holt. Ja, dementsprechend, egal ob die Jungen oder die Alten, der auch den Mund aufmacht und Sachen anspricht, aber das alles in einer super Form. Dazu ist er wirklich ein ganz, ganz angenehm, also privat ein ganz angenehmer, ja, eher eigentlich fast zurückhaltend, schüchterner Typ im Verhältnis zu dem, was er sportlich erreicht hat oder welche Persönlichkeit er ist. Und Miro war wirklich immer einer, mit dem ich auf der einen Seite unfassbar gern zusammengespielt habe, denn wir haben ja dann noch viele Jahre zusammen in der Nationalmannschaft gespielt. Und vorher auch bei Bayern und mit dem ich mich unfassbar gern unterhalten habe und ja, wirklich einer von wenigen aus der Zeit von damals, mit dem auch wirklich irgendwie heute so eine Freundschaft besteht. Also er war für mich ein absolutes Vorbild, was Charakter, was Einsatz auf dem Platz und was aber auch sich selbst zurücknehmen betrifft. Also da nenne ich sehr gerne den Miroslav.
Aber meinst du auch, dass er dann, also das ist jetzt auch der Co-Trainer-Job bei Bayern, ist für ihn auch, das passt gut rein, sagst du?
Könnte schon, ja. Also er hat ja eine Jugendmannschaft schon trainiert gehabt bei Bayern. Ich glaube die U17, glaube ich, ein Jahr. Und hat dort die Erfahrung gemacht. Ich glaube, macht jetzt, glaube gerade parallel, wir haben vor ein paar Tagen geschrieben, glaube ich, sein Fußballlehrer. Und dann ist dann eben dort Co-Trainer, glaube ich, eine gute Geschichte reinzuschnuppern. Er war ja auch bei uns bei der Nationalmannschaft eine Zeit lang schon so ein, jetzt nicht Co-Trainer, weil das war der Markus Sorg, aber war dabei, ne, im Trainerteam. Und deswegen glaube ich schon, dass er da auch die richtigen Schritte geht, ne? Zu sagen, nicht, ich nehme jetzt direkt eine Profimannschaft, trainiere die und dann mal gucken, sondern irgendwie mal Co-Trainer, Jugendtrainer, jetzt wieder da Co-Trainer. Und ich glaube schon, dass Miro auf jeden Fall von seinem Fachwissen und definitiv, glaube ich, Trainer werden kann. Vor allem für Stürmer ist er natürlich wertvoll, weil Miro war einer der Spieler für mich als Mittelfeldspieler, der somit die besten Laufwege hatte. Ja, also er hat es mir oft einfach gemacht, weil er einfach sehr, sehr gute Laufwege hatte. Man konnte ihm die Pässe einfach gut spielen und das hat damals einfach sehr, sehr gut gepasst, muss ich sagen. Und heute noch. Richtig, richtig. Nur irgendwann ist das verloren gegangen. Und aber nein, es war, ja, du bist quasi ja der frühere Miro Klose.
End of story.
End of story, so sagt man das.
Aber genug gelabert, oder?
Nicht nur end of story. Nicht nur end of story, sondern auch end of Folge.
End of Luppen. Also
end of Luppen.
For today.
Also ich weiß nicht mehr. Ich gehe jetzt hier raus und genieße mein neues Haus ein bisschen, mache noch ein bisschen Geburtstag mit Amy und ich glaube, dann ist auch wieder gut, oder?
Mach das, ich gehe Windeln wechseln.
Mach das. Felix, es war mir eine Ehre. Sehr schöne Folge, hat mir viel Spaß gemacht. Dir weiter alles Gute und natürlich, wie immer, es ist deine Aufgabe, unseren Zuhörern zu sagen, wo sie dies alles hören können und auch in Zukunft.
Ja, natürlich überall, wo es Podcasts gibt, ne? Apple, Spotify, Deezer, mehr kenne ich nicht, aber es gibt noch überall oder noch mehrere Plattformen, wo man die hören kann. Macht das einfach, abonniert, drückt auf Gefällt mir, bewertet positiv natürlich und bleibt uns treu. Wir sind froh, euch zu haben und besser wird's nicht. Also, vielen Dank fürs Zuhören, auf Wiederhören.
Tschüss aus Köln.
Einfach mal Luppen ist eine Studio Bummens Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle 2 Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind 2 der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tokotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Holofernes, Casper, Igor Levit, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is a healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller.